sind auf eine Reise, 100 Tagen durch die Bibel. Und das Gute ist, dass man dadurch als Verkündiger gezwungen wird, über Sachen zu predigen, wo man normalerweise nicht predigen würde. Und so geht es mir heute. So ging es nicht nur mir, sondern auch Vero, die an sich heute predigen sollte. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich schwer getan. Ich habe mich schwer getan mit dieser Bibelverse, weil es, die mich kennen, es ist nicht so Glenn, sondern ich predige sehr gerne über die Liebe Gottes und über das, was er für uns getan hat und ermutige sehr gerne, dass wir in dessen leben, wozu er uns berufen hat. Und doch der zweite Petrusbrief, wo wir heute lesen werden, und die nachschlagen wollen, können schon gucken, 2. Petrus Kapitel 3, der zweite Petrusbrief überhaupt ist einen sehr mahnenden Brief. Ich hätte auch Thessaloniker und so aussuchen können. Es geht um die Wiederkunft des Herrn, der Tag des Herrn. Nur zur Interesse halber, wir sind nicht sicher, ob Petrus das geschrieben hat, sondern es war wahrscheinlich ein Schüler von ihm, dafür gibt es mehrere Gründe, aber ich werde immer wieder sagen, Petrus wollte uns das sagen, weil der Schüler ging auch davon aus, dass er so sprechen durfte. Es gab Situationen, wozu Petrus mahnen wollte in die Gemeinde, wo die Gläubigen ganz doll die Wiederkunft Jesu nicht nur aus den Augen verloren haben, sondern es auch verleugnet haben und gar nicht mehr damit gerechnet haben und sogar gespottet haben und geschimpft hat. Und Petrus hat geschimpft in diesem Brief mit diesen Leuten auf die eine Seite, aber auch die anderen, auf die andere Seite hat er Mut gemacht, festzuhalten an den Glauben. So, wir fangen mal an in Petrus Kapitel 3 und wir lesen die ersten 14 Verse. Danke, Cassie. Dies ist mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde, und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unseren Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genau so geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn Sie das behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten ließ und sich mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieses Licht hier ist irgendwie unglaublich schlecht heute. Ich weiß nicht warum. Ich kann hier irgendwie meinen Text gar nicht sehen. Okay, danke. Hatte ich, aber ich habe gerade wieder ausgemacht, weil es irgendwie einen Schatten bildet auf den. Ich muss ihn vielleicht drehen. Man kann ihn drehen. Entschuldigung. Ja, jetzt ist es besser. Ja, es hat so Schatten und wenn ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht lesen. So, ich gehe mal von Vers 5. Wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Und Gott hat durch selbe Wort befohlen, dass diese Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur einen Menschen verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Denn dann wird der Himmel unter schrecklichen Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr sollte ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt. Ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in die Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch das deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben in Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Vater, wir öffnen unser Herzen und wir danken dir, Herr, dass die Heilige Schrift nicht nach die Persönlichkeit von einem Menschen gerichtet ist, sondern dass in der Heiligen Schrift die ganze Wahrheit steht, Herr. Nicht nur das, was Glenn immer sieht oder vielleicht was Jürgen oder jemand anders, sondern das, was du siehst und uns sagen willst. Und dafür öffnen wir unser Herzen, Herr, und wir sagen, sprich du zu unser Herzen und richte uns vielleicht neu aus oder ermutige uns auf den Weg, dass wir gehen. Dafür strecken wir uns aus und dafür sind wir auch hier, um dich zu loben und zu preisen, aber auch um uns vorzubereiten für unseren Gottesdienst, dass jede Woche nach diesem Gottesdienst diese Vorbereitung stattfindet. Helf uns dabei, Herr. Amen. Petrus fängt an und er sagt im ersten Vers, dies ist mein zweiter Brief und ich will eure Erinnerung auffrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung verhelfen. Er will uns helfen, eine gesunde Einstellung zu Gott zu haben. Und das will ich auch. Amen. Ich glaube, wir stehen immer in die Gefahr, abzudriften, Dinge aus den Augen zu verlieren, Dinge für wichtig zu halten, die Gott gar nicht so wichtig hält. Und Dinge, die er wichtig hält, gar nicht mehr zu sehen. Und das will ich nicht. Am Tag des Herrn, am Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, wird alles offenbart. Ich könnte jetzt ganz viele Bibelstellen zitieren und zeigen, aber an sich ist das das Logischste der Welt. Wenn ein Mensch vor dem Vater im Himmel steht, vor dem allmächtigen Gott, gibt es kein Verstecken mehr. Amen. Jesus selber hat gesagt, ich kenne die Gedanken von den Menschen. Ne? Und Gott kennt natürlich unsere Gedanken und unser ganzes Leben. So, wenn wir vor ihm stehen, können wir gar nichts mehr verbergen. An Gott zu glauben, darf und ist nicht nur ein Hobby. Ich darf nicht sagen, oh, ich fliege Flugzeug, manchmal fahre ich meine Wohnmobil weg. Und dann komme ich ab und zu mal im Gottesdienst. Diese Dinge machen mir Spaß, die gehören zu meinem Leben. Nein, unsere Beziehung zu Gott muss das allumfassende Motivation sein, das jede Facette Facett von unserem Leben durchdringt und steuert. Das allumfassende Motivation. Das ist wichtig. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen und alles wird sich offenbaren. Und dann geht er weiter und er sagt, in die letzten Tagen, das bedeutet, umso weiter, dass diese Welt besteht, wird es immer mehr Spötter geben, immer mehr Leute sagen, die glauben nicht an Gott. Und wieso geht ihr überhaupt in Gottesdienst? Ich glaube, ich bin der Einzige, oder wir sind die Einzigen in Kadelbogen, so viel ich weiß, die zum Gottesdienst fahren. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei, die ich irgendwie nicht mitbekomme, aber den großen Anteil von meinen Nachbarn, die gute Leute sind, sind Leute, die einfach nicht Gott als Priorität in ihrem Leben haben. Geschweige dafür, zu geben und zu dienen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir immer wieder uns entscheiden. Wir müssen eine ganz bewusste Entscheidung. Wofür lebe ich? Was ist wichtig in meinem Leben? Wofür will ich mich investieren? Weil diese Welt wird immer mehr sich entscheiden, nicht an Gott zu glauben. Leider. Aber Debbie und ich, wir waren mal in eine Phase, als wir noch ein bisschen jünger waren, wo wir total gerne in Hüllen hineingingen. Das ist ein schweres Wort. Hülle und Hölle. Aber Hülle, glaube ich. So ein Hülle. Nicht die Hülle. Naja. In a cave. Ne? Unterirdisch. Und es gibt ganz viele schöne in Deutschland und auch in Australien. Und wir waren in so einer Höhle, so eine ganz tiefe, und der Führer hat gesagt, der uns da durchgeführt hat, hat gesagt, hab keine Angst, ich mache jetzt das Licht aus. Ne? Und dann hat er das Licht ausgemacht und ich weiß nicht, wie viele Meter wir unter dem Boden waren, aber ganz schön weit, und es war unglaublich dunkel. Es war dunkler, als du dir vorstellen kannst. Ne? Aber dann hatte ich meine Kamera dabei und du hast ja auf die Rückseite von dem Blitz diese kleine Lampe, die grün leuchtet, wenn der Blitz irgendwie genug Strom hat zum Blitzen. Und diese ganz kleine grüne Lampe hinten auf dem Blitz war so hell, dass ich fast Debbies Gesicht sehen konnte. Und das hat mich damals vor 1000 Jahren wirklich ermutigt, umso dunkler das die Welt wird, umso heller scheint das Licht. So sei ermutigt, umso dunkler das es wird, umso mehr Leute sich abwenden von einem Glauben an Gott und vielleicht sogar spotten, ich weiß nicht, wie man das sagt, umso heller wird das und umso mehr ist auch ein kleines Licht richtig doll hell. Und das merken wir auch in unseren Diensten Kadelbogen und die verschiedenen Leute, mit denen wir zu tun haben. Die sind faszinierend über merkwürdige Leute, die sich entscheiden, so zu leben wie wir. Wir müssen verstehen, dass wir uns nicht mitreißen lassen dürfen. Das passiert so unglaublich schnell. Als wir nach Deutschland kamen, vor 1000 Jahren, 24 Jahre glaube ich, ne? 25 Jahre, hatte ich richtig Angst auf die Straßen. Ne? Da fahren sie ja wie verrückt hier. Ne? 200 Kilometer, 160 Kilometer. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber dann, ich glaube nach einem Monat, musste ich zurück nach Australien fliegen, weil mein Freund gestorben ist. Und ich bin gefahren zum Flughafen in unser Audi 100, das wir damals hatten. Eine richtig alte Kiste, aber sie konnte schnell fahren. Und ich merkte, und so ist es schön, mit Gott zu leben, ne? Ich merkte, dass ich fuhr zum Flughafen und dann fuhr ich 160. Nach 4 Wochen habe ich mich angepasst. Das ist für mich eine ganz, ganz, ganz große Lehre. Wir passen uns unsere Gesellschaft so unglaublich schnell an. Das dürfen wir nicht, ihr Lieben. Wir dürfen nicht. Wir müssen immer im Herzen bewahren, dass das Wort Gottes sagt, all diese Dinge, die werden einfach vergehen. Die werden irgendwann nicht mehr sein. Was bedeutet das für uns? Bedeutet das, dass wir keine Häuser kaufen sollen? Dass wir nicht so uns so viel Mühe machen müssen, Dinge zu bauen. Und wo bleibe ich dann stehen? Ich, der so gerne baut und Sachen macht. Die schönste Zeit in der Gemeinde für mich war die Zeit, als wir hier gebaut haben. Ich fand das unglaublich cool. Und ich mag das auch in Kadelbogen. Und dann erinnerte ich mich an ein Gespräch, das ich damals mit Roman Sievert, als er noch unser Bundesschatzmeister war am BFP, ich weiß nicht, ob Christine dabei war, aber wir haben mit ihm gesprochen. Und er hat, nachdem er alles geprüft hat und so weiter und so fort, das war eine ganz deutliche und vorsichtige Prüfung. Wir dürfen das nie vergessen, dass wir das nicht alleine entschieden haben, sondern wirklich in Vorsicht und mit Hilfe das geprüft haben. Und als wir die Entscheidung getroffen haben, dieses Haus zu kaufen, sagte Roman zu mir, es ist gut, dass ihr ein Haus kauft. Er hat gesagt, nach dem Krieg haben die Baptisten alle Häuser gekauft, aber die Pfingstler nicht. Und ich sage, wieso? Er sagt, die Pfingstler haben alle gedacht, der Tag des Herrn ist so nah, wir kaufen keine Häuser. Das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und deswegen haben die Baptisten alle ihre Häuser jetzt abbezahlt. Ne? Ich kenne 3 Baptistengemeinden, die ihre Häuser alle abbezahlt haben und die Pfingstler hängen hinterher, weil sie übergeistlich waren. Ne? Wir dürfen Häuser kaufen. Wir dürfen Geld verdienen. Ich habe ein Gespräch vorgestern gehabt mit einem neuen Bekannten, den wir kennen. Und er hat gesagt, ich habe gerade ein Haus geerbt mit meiner Schwester. Es hat 6 Wohnungen drin in Rostock. Und da kommen 6.000 Euro im Monat rein an Miete. Er hat gesagt, das ist eine Goldgrube. Und der Mann ist ein richtig guter Geschäftsmann. Leute, das Reich Gottes braucht richtig gute Geschäftsmänner. Das Reich Gottes braucht Menschen, die richtig gut Geld verdienen. So sei ermutigt. Geh diese Dinge geh die nach, mach sie, aber denke immer dran, ich mache das, um das Reich Gottes zu dienen. Und es ist nicht das Wichtigste. Wenn das Haus das Wichtigste ist, so schön wie wir das gemacht haben, ne, Helmut? Wenn das Wichtigste wäre, dann haben wir den Faden verloren. Dann haben wir den Faden verloren. Wenn der Gottesdienst das Wichtigste ist, und da müssen wir echt aufpassen, wenn der Gottesdienst das Wichtigste ist in unserem Gemeindeleben, dann haben wir den Faden verloren. Aber diese Dinge sind wichtig und ich würde jeden ermutigen, geh die Dinge nach. Das Reich Gottes braucht auch vernünftige Gemeindehäuser. Wenn unsere Kinder eines Tages das übernehmen, und das wird fast abbezahlt sein oder abbezahlt sein, was für ein Segen. Können Sie einen Jugendpastor einstellen für das Geld, was wir hier bezahlen? Oder. Das sind gute Sachen. Und was ist mit Urlaub und Reisen? Ne? Die Welt lebt, ich sehe das bei Freunden im Fliegerclub, die leben für ihre Reisen und für ihre Ägyptenurlaub und Afrika-Urlauben und so. Was ist damit? Dürfen wir das überhaupt? Natürlich. Das dürfen wir alles. Diese Dinge sind nicht verkehrt, aber die dürfen nicht das Ziel unseres Lebens sein. Gestern habe ich zu Debbie gesagt, ich finde es richtig gut, wie wir leben. Wir leben ziemlich intensiv, ziemlich anstrengend manchmal. Aber dafür genießen wir das unglaublich, wenn wir mit unserem kleinen Wohnmobil wegfahren und sind 3 Tage nur für uns. Wir genießen dieses Urlaub und dieses Auftanken so unglaublich, weil wir einfach mal nur für uns sind. Und diese Sachen sind alle wichtig, aber er sagt, in die letzten Tage wird es immer dunkler und die Menschen werden immer weniger den Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu, dass alles vergehen wird, dass es alles nicht wirklich an Wert hat, das werden sie immer mehr aus den Augen verloren. Dann geht er weiter und sagt, Gott hat gesprochen. Es wird so sein. Ob du an den Tag des Herrn glaubst oder nicht, ist völlig wurscht. Es wird so sein. Es wird so sein. ob wir daran glauben, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat gesprochen, hat die Erde geschaffen. Gott hat gesprochen, die Erde wurde geflutet. Gott hat gesprochen, Jesus kommt wieder. Punkt. Aus. Spätestens, wenn wir persönlich sterben. Nun, ich könnte ganz vieles hier drüber reden, über Elemente werden vergehen und könnte andere Stellen dazu hören. Und ich erinnere mich auch in Australien, es gab so eine Phase, ich weiß nicht, ich vermute mal, die Deutschen haben sowas nicht gemacht, die sind viel vernünftiger, aber vielleicht haben die das auch gemacht, wo Prediger rumgereist haben von einer Gemeinde zum anderen mit riesen Leimwände, damals gab es so Beamers nicht, ne? Dass sie an die Wände gemacht haben. Und da ist so der Wiederkunft Jesu erklärt. Habt ihr sowas hier auch in Deutschland gehabt? Zum Glück nicht, ne? Und dann mit Bildern, und dann war Henry Kissinger, erinnere ich mich noch, der war der Antichrist und so weiter. Und ich habe mich immer unglaublich nicht dafür interessiert. Weil ich habe gedacht, das interessiert mich absolut gar nicht. Ich weiß, ich werde eines Tages vor dem Herrn stehen. Ich weiß, alles wird sich entwickeln, wie Gott das macht, und das interessiert mich gar nicht so richtig. Da gibt es bessere, die darüber sprechen können. Aber was mich bewegt, ist diese zwei Verse, Vers 11 und Vers 14. Wenn aber alles um uns her sich in diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Nochmal lesen. Weil wir hören so ganz oft nicht. Wenn alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben in Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Hier war ich völlig irritiert. Ich fand das überhaupt nicht gut. Nee, einmal habe ich das nicht drin. Oh, Entschuldigung. Aber diesen einen Vers, bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines, tadelloses Leben in Frieden mit Gott zu führen. Ich habe gedacht, ist okay, ist nicht schlimm. Ich habe gedacht, Christus ist doch unser Frieden. Das ist ja Glenns Botschaft, ne? Christus ist mein Friedefürst. Wieso muss ich mich bemühen, ein Leben in Frieden mit ihm zu leben? Ich war so verwirrt, dass ich das Originaltext nachgeschlagen habt. Tügend, nee, das ist es nicht. Das ist 11, 14. Das ist Vers 14. Ja, 14 ist das. Christus ist mein Friede. Ja. 3, 14. Jetzt kommen wir völlig durcheinander. 3,14. Guck mal, da steht auch Frieden. Ne? Und das sagt sogar Luther. Und ich habe das in den Originaltext nachgeschlagen, ne? Auf Englisch. Und da steht auch Frieden, nur Peace. Weil das hat mich so verwirrt. Ich liebe diese moderne Übersetzung, mag ich total gerne. Ich will nicht eine halbe Stunde erklären, was ein Text bedeutet, bevor ich darauf reden kann. Aber warum muss ich mich bemühen, in Frieden mit Gott zu leben? Was ist das und warum muss ich das tun? Und dann habe ich gemerkt, dass man schon in einer Familie sein kann, man kann schon eine Position haben, aber man kann in dieser Familie keinen Frieden haben. Wir gucken zurzeit eine Serie auf Netflix, das heißt The Crown, die Krone. Das geht um die englische Krone. Das habe ich zuliebe meiner Frau geguckt, aber ich finde das an sich faszinierend. Sie guckt zwar kein Star Trek, die Queen. Ich habe gedacht, vielleicht guckt sie heimlich Star Trek in Buckingham Palace, aber das nicht. Aber sie hat ein paar Mal Billy Graham eingeladen, ne? Und scheint auch doch vom Glaubensfragen sehr bewegt zu sein. Und dann gibt es die jüngere Schwester, die Margaret, ne? Die gehört auch zur königlichen Familie. Und ich habe das nachgegoogelt, weil man weiß ja nie mit so einer Serie, was ist Fakt, was ist nicht Fakt. Und diese arme Frau hat nie Frieden gefunden. Die ist auch jämmerlich gestorben, hat ganz viel Elend erlebt in ihrem Leben. Sie gehörte zur Familie, zur königlichen Familie, aber doch hatte sie nie den Segen von dieser Zugehörigkeit erlebt. Und dann habe ich gemerkt, das könnte sein, was Petrus hier meint. Weil das merkt man ja auch in Ehepartnern manchmal. Nicht immer, ab und zu. Ein aus den 100. Die sind zwar verheiratet, aber dass Friede wirklich herrscht in ihrer Beziehung, ist manchmal nicht so. Oder zwischen Familien, zwischen Sohn und Mutter oder Vater und Kind. Es kann ganz oft sein, dass man zwar eine Position hat, eine Verbindung hat, aber doch nicht Frieden lebt. Und das kennt man in Gemeinde auch. Immer wieder begegne ich Christen, die einfach die Schnauze voll haben von ihrer Gemeinde für irgendeinen Grund und sind nicht in eine Gemeinde eingebunden. Über Jahrzehnte. Und manchmal vererben sie das sogar an ihre Kinder, die dann auch nur immer das Schlechte sehen in Gemeinden. So Frieden mit Gott zu leben. Petrus geht weiter und seine Antwort, und jetzt kommt diese Verse, Cassie, 2. Petrus 1, 3. Petrus sagt, ich will euch zu einer gesunden Einstellung helfen. Kannst du meine Folie jetzt nehmen? Geht nicht mehr? Put a gang? Genau. Ich war sehr vorsichtig, weil ich wollte nicht Glenn zu viel hineininterpretieren. Deswegen ist der Kontext von einem Brief, der Grund, warum der Schreiber diesen Brief geschrieben hat, ist das Beste, um den Brief zu verstehen. Und Petrus, ich habe auch den ganzen Petrusbrief nochmal durchgelesen, um ein bisschen Gefühl zu kriegen, was war hier überhaupt los. Und Petrus sagt, ich will euch zu einer gesunden Einstellung verhelfen. Und davor sagt er, in Vers 1, Kapitel 3, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. So er sagt, wir können ein Leben führen, über das sich Gott freut. Petrus sagt im Prinzip, strengt euch an. 2. Petrus 1, 5 bis 7, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in euren Glauben zu leben. Dann zeigt sich euren Glauben durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferer Erkenntnis. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Aus der Geduld ein Leben im Glauben zu Gottes Ehre. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Petrus sagt, gebt euch Mühe, ihr könnt das, das wird was, strengt euch an. Wir sind ganz schnell dabei, Ausreden zu finden für unser Verhalten. Wir sind nicht so schnell dabei, Ausreden zu finden für den Verhalten von anderen Leuten, aber für unseren eigenen Verhalten, ihr Lieben, sind wir ganz schnell, uns zu entschuldigen. Und ich will das nicht. Ich will das nicht. Wenn ich an den Tag des Herrn denke, dann habe ich innerlich keine Angst. Und ab und zu mal rede ich mit jemandem und sage, wie ist es bei dir? Hast du Angst, das Gericht Gottes zu begegnen? Und auch in unserer Gemeinde habe ich mit Menschen geredet, die gesagt haben, ja, ich habe Angst. Ich habe Angst, das Gericht Gottes zu begegnen. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich will dir sagen, das brauchst du nicht. Ich will dir sagen, wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott, aber nicht Angst. Einer hat mal gesagt, ich will gar nicht, dass alles offenbart wird. Das will ich aber auch nicht. Aber ich weiß, dass mein Vater im Himmel mich liebt. Und er würde nicht einfach Sachen offenbaren, nur um die Offenbarung willen. Das würdest du bei deiner Tochter auch nicht machen. Ne? Das würden wir nicht machen. Er würde nur Sachen offenbaren, wenn ich das unbedingt brauche. Und das brauche ich immer wieder mal. Ne? Das habe ich erlebt im Leitungskreis mit Jürgen und Julia. Damals, die oftmals Dinge offenbart haben. Ne? Wie ein Zahnarzt, du, diesen Zahn muss raus, der eitert. Und das ist was Gutes. Ne? Aber dass ich Angst habe, mein Vater zu begegnen, das ist ganz, 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 ganz falsch. Und in die erste Thessalonicherbriefe, die Parallellesungen hiervon, da hatten die Geschwister wirklich Angst, dass sie den Tag des Herrn verpasst haben. Und das will ich nicht. So ist unser Vater nicht. Was Gott nicht ausstehen kann, sind nicht so die Verfehlungen. Weil wenn es möglich wäre, so zu leben, wie es Gott gefällt, dann hätte Christus nicht kommen müssen. Amen. Wenn es für Glenn möglich wäre, so zu leben, wie Christus es gefällt, das bedeutet, keine Fehler zu machen, das ist, was ich meine, keine Fehler zu machen, tadellos zu leben, überhaupt nicht zu stolpern, dann hätte Christus nicht für mich sterben müssen. Aber alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist das, dieses mal richtig falsch sein und richtig doof sich verhalten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn Stolz mit involviert wird. Weil den Stolzen steht Gott entgegen. Wenn du dich nicht korrigieren lässt, dann wird Gott dich korrigieren müssen. Das ist Wahrheit. Wenn dein und ich sage euch etwas, wir brauchen Gott in Skin. Wir brauchen Gott mit Haut. Wir brauchen einander. Wir sind manchmal so gefangen in unserem Leben, dass es nicht fähig ist, dass Gott irgendwie durch uns, zu uns reden kann. Manchmal kann er das. Aber meine persönliche Erfahrung ist, ich brauchte meine Brüder und meine Schwestern, die mich korrigiert haben. Und das war nicht so schön. Das war oftmals nicht so schön. Aber wenn ich auf etwas stolz bin, ist das, was Pitt gesagt hat bei meiner Ordination. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, weil du fandest komisch. Der hat gesagt, am Anfang habe ich gedacht, ob Glenn überhaupt für diesen Dienst fähig ist, geeignet ist. Da war ich echt am Zweifeln. Das hat er bei meiner Ordination gesagt. Aber dann habe ich gemerkt, dass er sich korrigieren lässt. Darauf bin ich stolz. Das finde ich gut in mir. Und das wünsche ich für euch. Du wirst immer wieder falsch laufen. Du wirst immer wieder Dinge tun, die du nicht tun sollst. Aber lässt du dich korrigieren? Und wenn du dich korrigieren lässt, dann verspricht unser Vater im Himmel, genau wie einen normalen Vater, dass er das nicht in dein Gesicht halten wird, sondern soweit das Osten ist vom Westen, schmeißt er das weg. So tief wie der tiefste Meer ist, schmeißt er es hinein. Dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich habe vor kurzem gesagt in einer Predigt, dass ich dieses Ziel nie erreichen werde. Und hinterher im Auto habe ich Debbie gesagt, na, wie war die Predigt? Und sie hat gesagt, das habe ich nicht verstanden. So, ich würde das nochmal versuchen zu erklären. Gott will uns immer mehr Tiefe in ihn hineinziehen. Es gibt so wunderbare Dinge für manche Leute, die älter werden. Die werden immer verborgener in Gott. Die merken immer mehr, ich bin so unwichtig, meine eigenen Fähigkeiten und Kraft, die lässt ja sowieso nach. Und die kommen tiefer und tiefer in die Geborgenheit Gottes. Und das ist das, was Gott für jeden von uns machen will. Er will uns immer tiefer hineinrufen. Wenn wir glauben, dass wir großzügig sind, weil wir vielleicht regelmäßig etwas in die Gemeinde geben, dann will er uns tiefer hineinziehen und will uns dazu berufen, etwas zu geben, wo wir uns das absolut nicht leisten können. Wenn wir glauben, dass wir ein Diener sind, weil wir die Gemeinde putzen oder malern oder dekorieren oder was immer wir hier irgendwie machen, dann will er uns tiefer hineinziehen, damit wir dienen, wenn jemand uns schamlos ausnutzt, wie Jesus es auch gemacht hat. Er will uns immer tiefer hineinziehen, immer tiefer hineinziehen, immer mehr zu ihm, immer mehr zu ihm. Und das will ich, und das ist das, was ich meine, ich werde dieses Ziel nie erreichen. Ich freue mich so sehr über das, was wir versuchen zu leben in Kadelbogen, aber gleichzeitig merke ich fast täglich, wie ich versage, Dinge zu tun, Dinge zu hören, Aufmerksamkeit zu schenken, wo es unglaublich nötig wäre. Und schäme mich über mich selbst. Weil das ganze Bauen und Tun und Organisieren ist wichtig und ist nicht verkehrt. Meine Hoffnung ist auch, genau wie dieses Gemeindehaus, das Kadelbogen, wenn wir tot sind, weiterhin ein Segen sein kann für Menschen. Das ist alles okay, das ist auch wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Vor kurzem habe ich ein Bild angeschaut von Benjamin und ich. Ich habe das schon mal hier gezeigt. Ben war so ganz klein und sitzt bei mir auf dem Schoß und er guckt mich an und er grinst mich an mit einer Freude, die nur so einen Zweijährigen machen kann. Ne? Sein Gesicht strahlt. Und ich denke, wie oft habe ich das verpasst, weil ich so beschäftigt war, so busy war. Das Ziel Gottes werde ich nie komplett erreichen. Aber eins will ich, und ich glaube, das ist das, was Petrus will, dass wir uns immer vor Augen halten, was wirklich wichtig ist. Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Und dass wir uns danach ausstrecken. Aber dass wir Angst haben, vor dem Herrn zu stehen, das gibt es nur, wenn du dich wirklich schuldig gemacht hast und das nicht bei ihm bekannt hast, durch Stolz. Das ist jetzt nicht diesen komischen Lehre, du musst an alle Sünden, die du jemals gemacht hast, die musst du irgendwie alles wie so ein Automaten vor Gott bekennen, sonst wärst du dafür bestraft. Da kriege ich eine Krise von solchen Lehren. Sondern wenn Gott etwas dir zeigt, dann musst du in Demut ihn um Vergebung bitten. Bitte, tu das. Weil ich will, dass er über euch sich unglaublich freut. Es geht nicht um Rettung. Für Princess Margaret ging es nicht um die Tatsache, dass sie nicht mehr zur Familie, nicht mehr zur königlichen Familie gehörte. aber sie hat sich das Leben versaut. Und das wollen wir nicht. Wir wollen uns gemeinsam ermutigen, so zu leben in Erwartung auf den Tag des Herrn. Alle Schöpfung steuert auf den Tag des Herrn zu. Gott hat gesprochen, so wird es sein. Alles wird vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist, wie haben wir gelebt? Wofür haben wir gelebt? Petrus sagt, wir sollen uns mit aller Kraft bemühen, ein Leben in Frieden mit Gott zu leben. Und dazu wollen wir uns gemeinsam ermutigen, während wir gemeinsam auf den Tag des Herrn warten. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben miteinander. Vielleicht, wer will, kann gerne dazu aufstehen, einfach als Zeichen vor Gott, dass du diese Botschaft auch empfangen willst und das einfach als Zeichen vor Gott, das ist mir heute wichtig. Ich will. Herr, als